Lehren, Lernen, Lauschen. Der Lehrer eine Stimme geben. Persönliche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der TU Graz, die uns in ihre Welt der Lehre einladen, über ihre Motivation und auch Herausforderungen berichten. Heute darf ich Georg Rudelsdorfer bei uns begrüßen. Freut mich sehr, dass du ein bisschen eine Zeit mit uns verbringst und uns von deiner Lehre erzählst. Du bist vom Institut für Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik und wie immer darf ich dich zu Beginn bitten, dass du ein bisschen was über dich erzählst.
Ja, grüß euch. Es freut mich sehr, dass ich mal da sein darf. Ich bin ja selber eigentlich auch sehr großer Podcast-Fan, eher dann in die True-Crime-Richtung, aber diesmal darf ich das erste Mal selber sitzen und irgendwie mich unterhalten und bin schon sehr gespannt, was rauskommt. Also ich bin der Georg Rudelsdorfer, mache gerade meine Dissertation am Institut für Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik, habe im Bachelor Verfahrenstechnik studiert, im Master Verfahrenstechnik. Ja, und dann, so wie es manchmal kommt, hat es auch noch die Möglichkeit gegeben, eine Dissertationsstelle anzufangen.
Und alles bei uns an der TU Graz?
Alles natürlich an der TU Graz, wovon ich immer noch sehr begeistert bin.
Von dem her kennst du die Lehre eigentlich von beiden Seiten, als Studierender und als Lehrender.
Das ist ein ganz spannendes Thema, vor allem wenn man dann wechselt von den Studierenden zum Vortragenden quasi, dann weiß man mal, was da eigentlich dahinter steckt und man lernt auch, sage ich jetzt einmal, warum manche Lehrveranstaltungen besser sind und manche eher schlechter manchmal.
Also war das eines der großes Learning für dich, wie du umgestiegen bist, von Studierendenseite auf Lehrendenseite, dass da doch mehr dahinter steckt?
Definitiv. Als Studierender sitzt man drin, lässt sich berieseln, denkt sich manchmal, der Vortragende, boah, der ist großartig. Oder was macht der da vorne? Das kann ich daheim genauso gut, indem ich mal ein Buch durchlese. Ja, und wenn man dann einmal herausfindet, was eigentlich die Aufgaben sind, jetzt wenn man in die Lehre wechselt, kommt man drauf, was eigentlich alles zu beachten ist.
Welche Lehrveranstaltung machst du bei uns?
Jetzt aktuell gerade keine mehr. Also ich bin jetzt am Ende meiner Dissertation und auch in Bildungskarenz, um das Ganze jetzt fertig zu schreiben. Bei mir war es ein bisschen spezieller. Ich habe nicht gleich angefangen als Universitätsassistent. Ich war zuerst Projektassistent ohne Lehre, wollte aber immer Lehre machen, weil mir einfach die Interaktion mit den Studierenden, das hat mir immer Spaß gemacht. Und habe dann nach einer kurzen Zeit die Möglichkeit gehabt auf einer Karenzvertretungsstelle für 1,5 Jahre für eine Universitätsassistentenstelle und bin dann da direkt in die Lehre rein. Wobei man sagen muss, das Thema Lehrveranstaltung Bioethanolveredelung habe ich vorher schon mitbetreut als studentischer Mitarbeiter beziehungsweise durch Zusatzbeauftragungen als Projektassistent.
Also Bioethanolveredelung war deine Lehrveranstaltung?
Genau, unter anderem habe ich aber auch chemische Reaktionstechnik, einige Labore betreut, thermische Trennverfahren, Labore in diese Richtung. Also habe in den 1,5 Jahren als Universitätsassistent schon einmal quer durch die Bank unterrichtet.
Und primär auf Labore fokussiert, beziehungsweise Bioethanolveredelung, ist es ja Labor mit Projektmanagement, hätte ich gemeint.
Ja, es ist eigentlich ein Seminartypus, der was alles eigentlich beinhaltet, vom Labor bis zum theoretischen. Ja, und in meiner Zeit in der Lehre habe ich auch beides machen dürfen. Also Vorlesungsübungen zu betreuen in Form von Prüfungsmanagement und natürlich auch die Vorbereitung der Unterrichtseinheiten und auch diesen Seminartypus für die Bioethanolveredelung.
Magst du uns ein bisschen was zur Lehrveranstaltung Bioethanolveredelung erzählen?
Gerne, ja. Also das ist so was ich habe das 2015 selber besucht als Studierender. Und es hört sich ja ganz cool an, gell? Da gibt es jetzt eine Lehrveranstaltung auf die TU Graz, da tut man jetzt Schnaps brennen und Bier brauen. Ja, lässig, das mach's jetzt mal. Passt. Dann habe ich das gemacht und habe natürlich dann auch schon in meinem Bachelorstudium gesehen, okay, es ist doch viel mehr Aufwand, wie was man sich jetzt erwartet. Und dann 2018 war ich als studentischer Mitarbeiter dabei und hat man dann das Ganze ein bisschen angeschaut, was man da verbessern könnte mit dem Lehrkonzept. Und dann auch 2019 war ich nur beteiligt dran, damals schon als Projektassistent. Und spannenderweise ist dann meine Vorgängerin, hat dann ihre Dissertation abgeschlossen, war dann weg. Und ab 2020 habe ich es quasi alleine übernehmen dürfen und habe mir halt überlegt, was kann man noch zusätzlich machen, was kann man noch reinbringen. Weil man muss sagen, Schnapsbrennen und Bierbrauen ist für Verfahrenstechniker eigentlich die beste Anwendungspraxis, was man haben kann. Wenn man sagt zum Beispiel, Schnapsbrennen ist ein thermisches Trennverfahren, das ist Destillation. Jeder Mensch auf der Welt hat schon was mit Destillation zum Tag gehabt, beziehungsweise mit den Produkten. Das ist das wichtigste thermische Trennverfahren, weil quasi alles wird destilliert. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, Benzin fürs Auto wird aus dem Erdöl destilliert. Natürlich, Alkohol kann man auch destillieren. Von dem her, für die Pharmaindustrie, für die Chemieindustrie, alles wird destilliert. und an diesem einfachen, praktischen Beispiel das Ganze selbst einmal zu erfahren, wie das Ganze funktioniert und nicht nur theoretisch zu rechnen, ist natürlich eine coole Geschichte. Und dann haben wir gedacht, okay, was gibt es nur für wichtige Prozesse auf dieser Welt, die was großtechnisch umgesetzt werden? Und wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, einer der bedeutendsten batch-technisch umgesetzten Prozesse ist Bierbrauen, volumstechnisch. Und Bierbrauen ist um einiges aufwendiger, wie man sie denken würde. Man hat einen Haufen Sachen zu beachten. Und da einfach einmal wirklich einen großindustriellen Batch-Prozess im Klaren nachzukochen und zu schauen, was passiert eigentlich bei den ganzen verschiedenen Steps dazwischen und was muss ich eigentlich machen, dass ich am Ende des Tages wirklich ein hochqualitatives Produkt kriege. Und das waren dann so diese Ideen, weil man gedacht habe, diese Connection möchte ich in dieser Lehrveranstaltung schaffen. Ein banales Beispiel, Schnapsbrenner, was jeder kennt, vom Opa vielleicht, bis hin, wo man dann dieses ganze Know-how, was man in der Verfahrenstechnik gelernt hat, anwendet und dann auf einen großtechnischen Prozess überlagert und schaut, was sind eigentlich die Schwierigkeiten dabei.
Und wie ist die Lehrveranstaltung aufgebaut? Also von Anfang bis Ende wird der gesamte Prozess des Bierbrauens bzw. des Schnapsbrennens durchgespielt?
Genau, das ist einmal die
das eine.
Erwartungshaltung auch der Studierenden, ja. Dass es am Ende des Tages hoffentlich Schnaps und Bier gibt.
Und dann gibt es ja auch noch so Zusatzaufgaben.
Genau.
Ja.
Es hat dann die Frage, die Verfahrenstechnik beschäftigt sich immer mit dem Weg zwischen dem Rohstoff zum Produkt. Tolles Beispiel ist auch immer, wie komme ich jetzt von einem Baum zu einem fertigen Blatt Papier? Alles, was da dazwischen drin ist, ist Verfahrenstechnik. Oder vom Erdöl zum fertigen Benzin oder Diesel. Und natürlich kann man das dann auch auf das Thema Schnapsbrennen überlagern. Wir brauchen ein Edukt, wir brauchen unsere Früchte, unsere Rohstoffe. Wir müssen das Ganze dann einmeischen, wir müssen das Ganze gären lassen, was ein biotechnologischer Prozess ist. Wir müssen es destillieren, dann müssen wir es verbocken, dann müssen wir es nur irgendwie designen, dass es schön ausschaut. Und dann könnte man es zum Verkauf stellen. Und dazwischen haben wir natürlich auch noch rechtliche Aspekte. Wir können nicht einfach Alkohol herstellen und den dann verkaufen. Wir sind in Österreich, wir müssen Steuern zahlen dafür, wir müssen Anlagengenehmigungen haben und so weiter und so fort. Und diesen ganzen Weg vom absoluten Rohstoff zum fertigen Produkt machen wir in dieser Lehrveranstaltung durch. Und dazu sind die Studierenden angehalten, sich in Gruppen einzuteilen. Also wir geben da so ein Konstrukt vor, eigentlich quasi mehr oder weniger analog zu einer Firma mit Abteilungen. Es war auch diese Idee, die was mir gekommen ist, so in der HTL damals haben wir so eine Übungsfirma gehabt, wo man dieses ganze Thema einmal durchgeht, vielleicht kennen das auch einige. Und in diesem Sinne habe ich das Ganze dann auch versucht aufzubauen. Also eine Gruppe, die was sich quasi mit der Rohstoffbeschaffung auseinandersetzt, das heißt unsere Edukte besorgt und dann natürlich auch das Rezept, wie wir es verarbeiten wollen. Eine Gruppe, die was natürlich die Finanzen im Überblick behaltet und sich mit den steuerlichen und rechtlichen Aspekten beschäftigt. Eine Gruppe, die was wirklich die Verfahrenstechnik macht, das heißt die Berechnung. Wir wollen ja nicht da jetzt irgendwie drauf losdestillieren und schauen, was rauskommt. Also wir haben da schon ein bisschen den Ansporn, das mit diesem Know-how zu verknüpfen, was wir in der Verfahrenstechnik lernen. Das heißt, die machen die Berechnung, wie lang der Brennprozess dauert, was die Ausbeute sein wird. Dann brauchen wir natürlich auch ein Marketing und Design. Wir wollen ein schönes Produkt haben, was man angreifen kann, was gut riecht, gut ausschaut, eine Story dahinter, wie es dazu gekommen ist, das heißt die Marketing- und Designgruppe. Und dann wollen wir natürlich auch noch zusätzlich diesen Bierbrauprozess untersuchen. Das ist dann die fünfte Gruppe. Und somit haben jedes Wintersemester bis zu 25 Studierende, also manchmal, wenn der Ansturm relativ groß ist, was er meistens ist, melden wir auch noch ein, zwei Personen nach, die was diesen Produktzyklus mehr oder weniger wirklich von Anfang bis zum Ende durchschreiten.
Und diese Studierenden, das habe ich gesehen, machen dann ja auch eine eigene Webseite.
Mhm.
Ich glaube, zwei Webseiten gibt es, habe ich das richtig?
Es geht eigentlich zurück bis auf 2013.
Okay, dann bin ich mit zwei relativ falsch.
Da gibt es sehr viele Homepages. Ich habe jetzt meistens die mitgeteilt, wo ich sehr stark daran beteiligt war, ja. Wo quasi dieses ganze Projekt abgebildet ist.
Ja, aber das kann man sich gerne anschauen. Das werden wir dann im Text auch noch unterlegen, diese Homepages, dass man sich das anschauen kann, was die Studierenden seit 2013 in dieser Lehrveranstaltung gemacht haben.
Mhm.
Du hast uns jetzt erzählt, dass du die Lehrveranstaltung als Studierender, als studentischer Mitarbeiter und als Hauptverantwortlicher eigentlich durchgemacht hast.
Genau.
Ja. Alles, was dazugehört. Wo war als Studierender die größte Herausforderung für dich und wo lag die größte Herausforderung als Hauptverantwortlicher für dich?
Ja, Studierender war ja damals für die Rohstoffbeschaffung zuständig. Gut, wir haben ein gewisses Budget, in dem Fall war das 800 Euro und da heißt es quasi die Aufgabenstellung, okay, Rohstoffe und bis zum verkaufsfertigen Produkt muss da drinnen sein, inklusive Exkursion und auch nur eine Abschlussfeier. da wird es dann budgettechnisch schon relativ knapp, wenn man sagt, okay, jeder der Studierenden will zumindest eine Flasche des Produkts haben am Ende des Tages. Wie macht man das? Und die Rohstoffbeschaffung war damals eigentlich sehr aufwendig, weil Früchte, wenn man die kauft, relativ teuer sind, überraschenderweise.
Ja. Und ihr braucht sehr viel. Wie viel braucht man da?
Ja, da sind wir meistens bei 200 bis 300 Kilo, was wir an Ausgangsmasse haben, die was man zuerst immer irgendwo herbekommen muss. Und wenn man sich vorstellt, okay, jetzt kostet, glaube ich, ein Kilo Äpfel 3 Euro oder sowas in die, oder 2 Euro mindestens, kann man sich das ungefähr ausrechnen, was das kosten würde. Und das war dann aber auch der springende Punkt, sage ich jetzt einmal, in dem Übergang zum Vortragenden, wo ich dann gesagt habe, hey, wir müssen das gar nicht kaufen. Es hat ja jeder daheim im Garten die ganzen Sachen herumliegen. Das war dann irgendwie so der zündende Funke, wo ich mir gedacht habe, okay, wir wollen ja ein qualitativ hochwertiges Produkt erzeugen und wir wollen das nachhaltig erzeugen. Also warum nehmen wir nicht die Sachen, die was bei jedem Studierenden daheim im Garten liegen? Und so haben wir angefangen, wirklich dann die Früchte zu verarbeiten, die was jeder im Garten hat. Und auf gut Deutsch, wenn jeder einen Rucksack Äpfel mitnimmt, sind wir schon fertig. Und das was Coole, was dabei entstanden ist, sind natürlich dann auch sehr, sage ich jetzt mal, untypische Obstsorten. Sowas wie Quitte, Isabella-Traubenschnaps, heuer haben wir steirische Kiwi verarbeitet. Mhm. Also das erweitert dann auch noch die Produktpalette, was man machen kann, wenn man in diese Richtung geht.
Das ist spannend. Die steirische Kiwi, gell?
Genau, ja.
Ist gut geworden?
Ja, gut, manche Sorten müssen noch reifen, um den vollen Geschmack zu entfalten. Also sag jetzt mal, es ist definitiv nicht schlecht. Es ist nicht so aromatisch wie eine Birne. Man muss sich das, also sage ich, Geschmäcker sind verschieden, ja. Aber es hat funktioniert.
Das ist schön. Du hast auch das Stichwort Nachhaltigkeit genutzt. Ist Nachhaltigkeit sonst nur irgendwie in deiner Lehrveranstaltung verankert?
Nachhaltigkeit im Prinzip schon. Wir schauen halt, dass wir alle Sachen, die was wir irgendwie kaufen, natürlich weiterverwenden. Was auch mir nur ein besonderes Anliegen ist, ist, dass wir sehr, sage ich jetzt einmal, mit natürlichen Rohstoffen arbeiten. Ich kann natürlich die Ausbeute bei so einer Schnapsproduktion massivst erhöhen, indem ich zusätzlich Zucker hinzuschmeiße, damit ich einfach die Alkoholausbeute erhöhe, was natürlich auf Kosten des Geschmacks geht. Mir ist es halt auch ein Anliegen, dass die Studierenden lernen, was macht jetzt eine Qualität hochwertiges Produkt aus. Und natürlich ist dann die Ausbeute um einiges geringer, wenn ich wirklich nur den natürlichen Fruchtzucker verwende, um dann was draus zu machen. Aber also das Thema Nachhaltigkeit ist immer wichtig. Wir schauen halt, damit wir einfach diese Ressourcen, die was wir verwenden, mehr oder weniger kostenneutral oder eigentlich, normalerweise muss man ja sagen, die Früchte, die was daherkommen, die würden am Boden verschimmeln. Und wir machen ein hochqualitatives Produkt draus. Also da sind wir schon sehr am nachhaltigen Produktlebenszyklus orientiert.
Das auf jeden Fall. Wie kommt bei dieser Lehrveranstaltung die Note der Studierenden zusammen?
Das ist eine gute Frage. Es ist ein Seminartypus, es gibt keine Prüfung. Die Note setzt sich zusammen aus der Anwesenheit und dem Engagement. Also es ist so, dass wir uns jede Woche treffen in der Lehrveranstaltung für eine Stunde, immer am Freitag. Und da gibt es Präsentationen von jeder Gruppe, um alle, das gesamte Team, auf einen gleichen Wissensstand zu bringen und die nächsten Steps für die nächste Woche zu besprechen und zu besprechen, was passiert ist und auch die ganze Time-Agenda. Das heißt, wir müssen die Termine mit dem Zoll vereinbaren, wir müssen die Destillationstermine anmelden, das sind ein Haufen organisatorische Sachen. Und da sieht man dann natürlich, ob die Studierenden da sind, dass sie vortragen. Es gibt Pflichtanwesenheit natürlich und aus dem setzt sie dann eigentlich die Note zusammen.
Und das Engagement der Studierenden ist meistens wahrscheinlich relativ hoch.
Ja, also ja. Was ich gelernt habe ist, wenn Studierende von was begeistert sind und man sie, sage ich jetzt einmal, unterstützt in dem, was sie machen, dann zeigen sie ja Engagement und das ist das Coole, wenn man es einfach ein bisschen, sage ich, in ein paar Richtungen anstupst, dann entstehen ganz neue Sachen, an die man selbst gar nicht gedacht hätte. Also heuer zum Beispiel sind ein paar Studierende auf die Idee gekommen von der Marketinggruppe, okay, sie würden gern dem Bundespräsidenten Flaschen von einem Produkt schicken und schenken. Und ich gesagt, ja, okay, warum nicht? Macht's das. Macht ein schönes Paket, schreibt einen Brief dazu und wir haben auch eine Antwort bekommen und haben uns sehr darüber gefreut. Also das ist immer, je nachdem, welche Personen da gerade aufeinander finden, entstehen da ganz großartige Sachen.
Und unterschiedliche und neue Sachen.
Definitiv. Man muss aber auch dazu sagen, das ist jetzt nicht eine Lehrveranstaltung, die was zum Beispiel im zweiten Semester ein Master beinhaltet, sondern es geht einmal komplett quer durch die Verfahrenstechnik. Also wirklich vom, sag ich jetzt einmal, dritten Semester Bachelor bis Doktoratstudierende sind auch immer wieder dabei. Also dieses Spektrum, was man da abdeckt, ist natürlich groß und dementsprechend ist auch das Potenzial vorhanden.
Du hast die Lehrveranstaltung 2020 gestartet.
Ich habe 2020 war man nur zu zweit, 2021, das ist da, wo ich für den Preis für exzellente Lehre nominiert war, habe ich es alleine abhalten dürfen und jetzt 2022 sind wir zu dritt im Team.
2020 war Corona, wie habt ihr denn da eure Lehrveranstaltung durchgeführt?
Ja, nachdem wir ja Labor sind, haben wir mit größtmöglichen bürokratischen Aufwand es geschafft, die super, super Sondergenehmigungen zu bekommen, unter Einhaltung jeglicher Schutzmaßnahmen die Lehrveranstaltung in Präsenz durchführen zu können. Auch unsere Präsenztermine im Hörsaal waren möglich, weil die Lehrveranstaltung ist prinzipiell für 25 Personen. Wir haben ausreichend große Räume, um das wirklich abhalten zu können.
Damals war ja nur 2 Meter Abstand, gell?
Ja, keine Ahnung, 3 Elefanten oder
ja. Irgend sowas, ewig weit auf jeden Fall.
Kann mich nicht mehr so genau dran erinnern.
Ja.
Und ich habe dann aber auch die Studierenden mal gefragt, ob es einer lieber war online. Ich kann ja keinen dazu zwingen, dass er sich da in diese Gefahr begibt quasi. Und das war aber ganz eine coole Rückmeldung von einer, weil sie gesagt haben so mit, na bitte nicht, das ist das einzige Mal in der Woche, wo sie überhaupt auf die Uni kommen und sie wollen das unbedingt in Präsenz haben. Und das ist so das einzige im gesamten Semester, wo sie überhaupt die Wohnung quasi verlassen und die TU Graz in Präsenz als Person besuchen können.
Das ist dann natürlich auch, wenn es ein Labor ist, kann man das schon vertreten. Ist ja sinnvoll, wenn alles eingehalten wurde.
Natürlich, ja.
Und für die Studierenden ist es natürlich ein Vorteil, weil sie im Labor immerhin noch mit den Händen arbeiten müssen, ne?
Ja, destillieren kann man jetzt nicht.
Das, ja, kann man schon daheim im Keller, aber...
Ja, im Keller, das geht aber.
Im Rahmen von einer Lehrveranstaltung sollte man das vielleicht nicht machen.
Naja, aber gut, sage ich, jeder Verfahrenstechniker sollte nach seinem Studium auch destillieren können, auch daheim im Keller, wenn es wichtig ist. Also ein cooles Beispiel habe ich auch noch, Kollegen von mir, die was 2015 mit mir die Lehrveranstaltung besucht haben, haben mittlerweile die Ginneries OG gegründet in der Grabenstraße 15,
ja,
wo man Gin-Seminare machen kann. Also es entstehen auch natürlich Unternehmungen aus diesem Projekt raus, wenn man das Ganze einfach einmal sieht, einmal lernt, was, wo jetzt was dahinter ist und Gin ist in und
Gin
funktioniert.
Is in, ja.
Also das sage ich, einige Studierende haben nach dieser Lehrveranstaltung daheim die Distille, die was am Bauernhof vorhanden war, wieder reaktiviert, machen da Sachen
draus,
herausgefunden, warum der Schnaps vom Opa definitiv nicht gut war, das mit mehr Know-how und Expertise wieder angefangen und betreiben das jetzt erfolgreich. Also da entstehen wirklich auch komplett neue Unternehmungen draus.
Was ist denn für dich in der Lehre besonders toll? Du hast am Anfang schon gesagt, dass du in die Lehre wolltest. Du warst zwar als Projektassistent auf der TU, hast aber eigentlich den Wunsch gehabt, dass du auch unterrichten kannst. Warum?
Das ist die Interaktion mit den Studierenden. Also das ist ganz klar, ich muss sagen, ich habe das nie so betrachtet, dass ich jetzt der große Lehrende bin und von oben herab, sondern ich habe das immer eigentlich als Team gesehen, wo man voneinander lernen kann. Weil die Studierenden entwickeln sich weiter und jeder ist ein bisschen anders. Und gute Lehre kann man eigentlich in meinen Augen nur dann machen, wenn man auf die Studierenden wirklich eingeht und schaut, was habe ich da jetzt für Personen vor mir sitzen und was brauchen die jetzt eigentlich, um Großartiges zu schaffen. Und meistens auch sogar mehr, wie was die Erwartungshaltung war. Und das ist, sage ich jetzt mal, immer diese Teamarbeit, diese Interaktion mit anderen Menschen, die was andere Blickweisen und Denkrichtungen einbringen, das war eigentlich immer das, was mich am Thema Lehre auch fasziniert hat.
Und was ist die größte Herausforderung für dich?
Das ist eine gute Frage. Also ich sage immer, ich komme von der TU Graz, aber ich sehe schon, dass das Thema der Stellenwert der Lehre ein großes Problem ist, was ich auch in meiner eigenen Zeit mitgekriegt habe. Also die Wertschätzung und die Wahrnehmung, sage ich jetzt mal, ist nicht überall so da. Die TU Graz schreibt sich das zwar auf die Fahnen, dass sie gute Lehre macht und exzellente Lehre macht. Dafür gibt es auch diesen Preis. Das Team, muss man sagen, ist auch super. Es gibt ein großes Angebot. Aber wenn man dann wirklich jetzt draußen ist am Institut in seiner Dissertation, ja, dann geht man da hin, dann wird man für irgendwas eingeteilt. Und dann heißt es jetzt von heute auf morgen, gestern bist du noch drin gesessen als Studierender und morgen sitzt drin und tragst es vor. Du weißt aber eigentlich gar nicht, was du da wirklich tust. Du bist nicht für das ausgebildet worden. Es kann auch passieren, dass du eine Lehrveranstaltung vortragst, wo du selber mit Ach und Krach nur durchkommen bist. Und gerade dieses Thema war dann auch für mich der zündende Punkt, wo ich gesehen habe, okay, warum sind manche Lehrveranstaltungen besser? Warum sind manche schlechter? Und da geht es mir gerade diese Wertschätzung auch von der Institutsleitung, von den Kollegen, vor allem, das ist eigentlich das Thema, weil natürlich, jetzt möchte ich gute Lehre machen, das ist ja mein Anspruch an mich selber, den Hobby, dafür brauche ich Zeit. In meinem Arbeitsvertrag steht jetzt drinnen 40% Forschung, 40% Lehre und 20% administrative Tätigkeiten. Cool, okay. Aber wenn ich Lehre machen will und auf die Studierenden eingehen will, und dann brauche ich definitiv mehr Zeit.
Insbesondere am Anfang, ne?
Zu 100%. Ich kann das nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Vielleicht, wenn ich 20 Jahre Vortrag habe, okay. Aber gerade am Anfang in dieser Zeit und am Ende des Tages wird man halt gefragt, okay, ja, wieso hast du letztes Jahr nicht publiziert? Wo sind deine Forschungsoutputs? Und dann sagst du, du hast Lehre gemacht. Naja, das wird nicht gesehen. Also das ist für mich einfach immer so auch dieser ernüchternde Punkt dann gewesen, wo ich mir dann gedacht habe, das ist eigentlich wirklich schade, weil es gibt Leute oder Personen, die was sie wirklich begeistern für die Lehre brennen. Das ist ja das, was die TU Graz mitteilt, damit wir diese Personen haben. In der Praxis schaut es dann aber manchmal so aus, dass die Lehre irgendwie so mitschwingt und halt abgehalten wird.
Das kommt immer auf die Personen, auf die agierenden Personen drauf an. Hast du irgendein Angebot von der TU Graz wahrgenommen, ein Didaktikseminar oder so?
Habe ich gemacht, ja. Also ja. Muss sagen, die Fortbildungen und Weiterbildungen, die sind super aufbereitet. Sind halt für die Didaktik, fürs Fachliche natürlich nicht, aber sonst, also dieses Angebot, was vorhanden ist, wird immer mehr ausgebaut. Macht auch Spaß. Was mir aufgefallen ist, ist, man sieht halt sehr oft dieselben Personen bei diesen Events. Also es gibt sicher einen Großteil an der TU Graz an Menschen, die was für die Lehre brennen, sie dafür begeistern und das absolut super und exzellent machen. Die tauchen dann auf. Dann gibt es aber einen ganz großen Teil, bei diesen mittlerweile, jetzt habe ich nachgeschaut, über 3000 Bediensteten, wo es auch teilweise Probleme gibt, die tauchen dann nie auf. Hat man noch nie gesehen, bei jeglicher Fortbildung. Ja, ist so.
Ist eine freiwillige Weiterbildung.
Genau.
Ja, ist ein Angebot der TU Graz für jene, die sich da weiterbilden möchten. Das stimmt. Hast du noch irgendein Aha-Erlebnis, wo du dort gestanden bist und da gedacht hast, hätte ich mich vielleicht anders darauf vorbereiten sollen oder damit habe ich jetzt nicht gerechnet?
Ja, vielleicht nur, also das passiert mir im Prinzip eigentlich ständig, wenn ich Lehre gemacht habe, dass ich irgendwo Wissenslücken gehabt habe und die Fragen der Studierenden nicht beantworten habe können. Da ist mir aufgefallen, reagieren andere Personen auch unterschiedlich. Gell? Also ich habe halt dann immer gesagt, so mit, ja, du, ich weiß es nicht, ich werde mir es anschauen und werde es euch dann bei der nächsten Einheit präsentieren. Und dann gibt es halt Personen, die was da nicht so drauf eingehen und das wirkt sehr schnell dann arrogant und schlägt sich natürlich auch auf die Studierenden nieder. Also sage ich, das Wichtigste für das Thema Lehre ist eigentlich, dass man sich mit den Studierenden auseinandersetzt und sie mit ihnen unterhaltet und da reinhört, während die LV läuft, nach der Lehrveranstaltung, was jetzt eigentlich die Probleme und Anliegen sind. Weil es ist halt leider Tatsache, sage ich jetzt mal, eigentlich, wenn man was unterrichtet, müsste man vom Know-how, vom Level her, mindestens 2 Stufen drüber sein, um dieses Wissen auch wirklich zu transportieren. Manche haben das. Als Universitätsassistent, wo man gestern nur im Hörsaal gesessen ist und morgen unterrichtet, woher sollte man es haben? Dann entstehen Lücken, die sind vorhanden und das ist eine Tatsache. Wie man darauf reagiert, lernt man eigentlich nicht wirklich. Und in dem Bereich habe ich selber viel Erfahrung gemacht, wie diese Stimmung dann zwischen Studierenden und Lehrenden ganz, ganz schnell kippen kann. Einfach, indem man selber nicht ehrlich ist, weil man den Anspruch an sich selber hat, man muss da jetzt drüber stehen, weil man muss jetzt Lehrender sein. Eigentlich ja nicht, weil es steht nicht in deinem Arbeitsvertrag, dass du Experte für Thermodynamik sein musst. Du hast die Prüfung gemacht. Das ist deine Qualifikation, die was du aktuell hast. Den Rest wirst du lernen und kannst du transportieren, wenn du dich bemühst.
Was hast denn du am meisten gelernt als Lehrender?
Als Lehrender selber. Wie viel Aufwand das ist eigentlich, so eine Lehrveranstaltung vorzubereiten? Mhm. Also das ist, wenn man da das erste Mal dann sehr Wochen vorher Gedanken macht, okay, also sage ich jetzt einmal wirklich, eine Abhaltung von 1 Stunde Vortrag braucht eigentlich, wenn du es zum ersten Mal machst, kannst du Wochen vorbereiten. Bis du das Konzept hast, bis das wirklich schlüssig ist aufs Nächste, wenn du dann noch Übungsbeispiele oder sonst irgendwas dazu brauchst, dann dauert es nochmal länger. Also wenn man da allein ist und man will wirklich, sage ich jetzt einmal, gut vorbereitete Lehre machen, so dass man sich ja wohlfühlt im Hörsaal und sagen kann, okay, ich kann jetzt alle Fragen der Studierenden oder zumindest 95% beantworten, brauche ich massive Vorbereitungszeit. Und die existiert nicht. Also das war so ein persönliches Erlebnis, wo ich diese Konzepte weiterentwickelt habe und dann dieses Thema Bierbrauen quasi nur dazugenommen habe.
Hast du vorher selber schon mal Bier braut?
Nein.
Also war das für dich auch das erste Mal?
War für mich das erste Mal, wobei wir sagen, was bei uns im Institut ist immer Bier gebraut worden. Die Dissertanten, manchmal waren ein paar dabei, die was das halt für Abschlussfeiern gemacht haben, weil wir halt ein Lebensmittellabor haben und da die Infrastruktur vorhanden war. Und es war dann ganz spannend, dann war ein Studierender da und der hat zu mir gesagt, er darf so gern Bier brauen und er macht das hobbymäßig. Und ich habe gesagt, okay, überleg mal. Und wir konnten das ja implementieren in die Lehrveranstaltung und die Konzeptionierung konnte man für die als Konstruktionsübung, was bei uns sowas ist wie ein Projektlabor, verwenden. Und dann ist das ganze Thema eigentlich losgegangen. Und dann haben wir quasi da angefangen, die Infrastruktur herzurichten, den Brauprozess auch didaktisch aufzubereiten, damit wir den auch vermitteln können. Und es hat dann eigentlich ganz gut funktioniert, sage ich jetzt einmal. Was dann wieder schwierig war, war, es hat dazwischen dann einen Institutsleiterwechsel gegeben. Der neue Institutsleiter war mäßig begeistert vom Thema Bierbrauen. Also es kommt immer darauf an, wie die Unterstützung natürlich ist. Und ich muss sagen, das war dann für mich auch der Punkt, wo ich mich zum Preis für exzellente Lehre beworben habe.
Nee, du bist nominiert worden.
Ja, nominiert worden, aber
bewerben wo ich kannst du nicht.
Stimmt, wo ich dann nominiert worden bin und die Einreichung geschrieben habe, weil ich mir gedacht habe, somit, ich will mir jetzt beweisen, damit das doch ein essentielles Thema ist, dass das wissenschaftlich sowie lehretechnisch total relevant ist. Weil wir haben da mal ein bisschen Diskussionen gehabt über den Thema Platzbedarf und Infrastruktur und Finanzierung natürlich. Und das war halt dann, ja, was tat es da? Bierbrauen und was soll das? Es gibt keine Forschung in die Richtung. Das ist nicht relevant. Verfahrenstechnisch ist das total relevant. Das ist einer der essentiellsten Bioprozesse, die was großtechnisch umgesetzt werden. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich dann von den Studierenden nominiert worden bin und diese Einreichung machen habe dürfen.
Und wenn du warst ja Endnominierter vom Preis für exzellente Lehre, was ja auch schon sehr gut ist. Das ist ja auch nur ein Bruchteil von denen, die nominiert werden. Darf ich beim Preis für exzellente Lehre auch ein bisschen einhaken?
Natürlich, ja.
Wie war denn die Vorbereitung für dich? War das sehr umfangreich? Hast du gedacht, was wollen die jetzt von mir? Oder über das habe ich überhaupt noch nie nachgedacht, aber eigentlich schon relevant?
Also ich muss ehrlich sagen, die Einreichung war schon einiges an Arbeit. Also ich glaube, das Gesamte hat dann fast 10 Seiten.
Kommt auf die Person drauf an, die das schreibt.
Okay, ja. Also, es war natürlich, sage ich jetzt einmal, ein Mehrwert auch für die Lehrveranstaltung, weil ich mich intensiv mit den Konzepten, die was ich eh schon im Kopf gehabt habe und was ich gemacht habe, dass ich es zu Papier bringen habe müssen, dürfen. Es war aber schon eine, sage ich jetzt einmal, zeitliche Herausforderung, den ganzen Antrag auszufüllen und das alles zu schreiben. Hat sich aber offensichtlich ausgezahlt.
Hast du was dazugelernt dabei?
Ja, vor allem, wie ich dann die anderen Preisträger oder Endnominierten getroffen habe, habe ich nochmal einiges dazugelernt, weil man ist ja irgendwann auf der TU Graz so in seiner Bubble drin, auf seinem Institut, auf seiner Fakultät. Und da habe ich dann gelernt, damit das auch möglich ist, damit zwei Universitätsassistenten die Lehre für über 1000 Personen abhalten in der Informatik. Dann habe ich mir gedacht, also meine erste Frage an sie war, ja, das ist aber ein Fulltime-Job, oder? Und sie gesagt, ja, definitiv. Also, dass sowas möglich ist, weil das hat mich schon beschwert, gell, wegen Ressourcen und zu viel Zeit und Vorbereitungszeit. Ja, da bin aber ich noch, sag jetzt mal, der kleinste Fisch im großen Teich, was da alles möglich ist und was da passiert. Und dann habe ich einmal so spaßeshalber in unserem Online-System mal nachgeschaut, wie viele Senior-Lecturer-Stellen wir eigentlich auf der TU Graz haben. Weil wenn man so schaut, okay, MIT, renommierte Unis, die was für die Lehre bekannt sind und auch für die Forschung, naja, da sind dann irgendwie so eine Armada an Senior-Lecturers und Postdocs, die was das Ganze machen. Und auf der TU, keine Ahnung, ob das stimmt, ich habe jetzt einfach nur die Fakultäten durchgeschaut, habe ich genau 8 Senior-Lecturer gefunden.
Die Senior-Lecturer-Stellen gibt es auf der TU noch gar nicht so lang.
Okay.
Das ist relativ neu, dass wir das in unserem System überhaupt aufgenommen haben, dass Personal wirklich primär für die Lehre zuständig ist.
Und ich glaube, das ist das Essentielle und wird nötig sein, um irgendwie auch dran zu bleiben. Man muss sagen, ich habe das in meiner Dissertationszeit erlebt, wie das Thema Lehre teilweise behandelt wird. Und sage jetzt einmal, welchen Stellenwert es teilweise hat. Und wenn sich da nicht was ändert, wird es, glaube ich, nicht besser werden in Zukunft.
Es sind kleine Rädchen, die wir drehen, an denen wir drehen, damit es besser wird.
Aber das merkt man. Also ich habe dann auch mal geschaut und ich habe sogar eine Person, die was jetzt einen Senior Lecturer Posten hat, in meiner Studienzeit erleben dürfen, den Philipp Sprüssel in Mathematik. Und dann habe ich gedacht, ja, aber genau das macht es aus. Das hat man damals, war das schon ein extrem guter Vortragender.
Ja.
Wo man gesehen hat, hey, der macht Lehre und der bringt mir das bei und es macht absolut Spaß, ihm zuzuhören. Da habe ich mich echt gefreut, wie ich das gesehen habe, wie ich nachgeschaut habe, dass der eben auch so eine Stelle hat, was absolut essentiell ist. Es ist halt auch immer die Frage, warum muss jeder alles können? Warum muss jeder ein exzellenter Forscher, ein exzellenter Lehrender und ein Manager ist er auch noch gleichzeitig? Ist das das, was wirklich von allen Menschen verlangbar ist eigentlich?
Verlangen wir es das nicht von allen können.
Funktioniert ja nicht.
Funktioniert ja nicht, das ist richtig. Vielleicht für manche funktioniert es vielleicht.
Ausnahmen gibt es mit Sicherheit. Also das möchte ich da ganz sicher sagen, dass es absolut Personen an der Theokraz gibt, die was das alles zu 100% abdecken. Also ich möchte da niemals alle unter einen Teppich kehren, aber für mich persönlich zum Beispiel ist es schwierig, dieses alles, diese Erwartungen zu erfüllen und alles, sage ich jetzt mal, gleichbedeutend dem gerecht zu werden.
Und du siehst die eher wo?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich bin jetzt seit 10 Jahren an der TU Graz, jetzt geht es dem Ende zu und möchte jetzt unbedingt auch Erfahrungen in der Wirtschaft sammeln, im Verfahrenstechnikbereich, würde aber nie ausschließen, dass ich nicht irgendwann vielleicht einmal zurückkomme. Aber ich glaube, dass es auch ein wichtiger Punkt ist, einmal die Uni zu verlassen, zu sehen, wie der Rest der Welt da funktioniert und natürlich auch in meinem Fachbereich tätig zu sein. Also das ist jetzt mein nächster Step. Wo es mir dann hinverschlagen wird, kann ich jetzt nicht sagen. Also prinzipiell macht mir die Lehre schon sehr viel Spaß, weil es einfach eine bereichernde, interaktive Auseinandersetzung ist mit anderen Menschen, mit jüngeren Generationen, wo man selber auch sehr viel lernen kann.
Wann bist du mit deiner Thesis fertig?
Gestern?
Gestern?
Nein, das war... Also, ich habe jetzt einmal die Vorbegutachtung gestartet. Also dieses Sommersemester werde ich dieses Thema finalisieren, ja.
Und möchtest du in Österreich bleiben oder ins Ausland gehen?
Dem bin ich eigentlich sehr offen gegenüber. Also ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, auch in meiner Corona-Dissertationszeit im Ausland tätig zu sein.
Wo warst du?
War 3 oder 4 Mal in den USA, in Deutschland, Göteborg, jetzt erst vor 2 Wochen in Valladolid in Spanien. Also habe da, sage ich jetzt einmal, recht ein Glück gehabt mit meinem Dissertationsbetreuer, der was das immer sehr forciert hat, dass man auch rauskommt, dass man auch den Rest der Welt sieht und auch, ich sage jetzt einmal, international auf seinem Forschungsthema sieht, was die anderen dann dort präsentiert, dort Vortrag, dort die TU Graz vertritt. Also sage ich, das war schon ein sehr wichtiger Aspekt, das auch mitzunehmen. Und auch trotz Corona, zwischen den Lockdowns und wann es halt wieder möglich war, haben wir diese Konferenzen besucht.
Und das im Rahmen von Dienstreisen oder?
Alles im Rahmen von Dienstreisen, ja. Ist natürlich, kennst du auch anders, dass das nicht unterstützt wird von den Betreuern, von der Betreuerin. Da habe ich ein sehr großes Glück gehabt mit meinem Betreuer, der was gesagt hat, das gehört zur Doktoratsausbildung dazu, dass du international deine Expertise vertreten kannst. Dementsprechend bin ich auch unterstützt worden, dahin zu fahren und auch die Finanzierung über die Dienstreisen natürlich.
Hast du sowas wie ein Auslandssemester gemacht? Praktikum
Nein.
im Ausland? Nein.
Nein. Dafür war die Zeit zu kurz. Ich muss sagen, in meiner Studierendenzeit habe ich sehr viel auf der Hochschülerschaft gemacht. War das dann zeitlich nicht mehr möglich. Also ich hätte das Studium nur ein bisschen in die Länge gestreckt, aber irgendwann freut man sich ja natürlich über die Abschlüsse auch. Im Doktoratstudium war ein Jahr, 2 Jahre Corona.
Ja, sicher.
Dauerauslandsaufenthalt wäre eigentlich zeitlich so gar nicht möglich gewesen. Mit den Dienstreisen habe ich das dann zumindest diese Erfahrungen gesammelt, was dann auch ganz schön war, sage ich jetzt mal. Und dann natürlich den Vergleich gesehen und gelernt, wie schaut es jetzt auf diesen renommierten amerikanischen Universitäten aus? Wie funktioniert dort die Lehre? Was sind da für Personen? Wie ist das System? Wie unterscheidet es sich von unserem? Ich sage jetzt mal, ist auch ganz wichtig, dass man da diesen Weitblick hat und schaut, was passiert, sage ich jetzt mal, im globalen, internationalen Themenbereichen auf Universitäten.
Was war für dich da der größte, der auffälligste Unterschied? Abgesehen davon, dass diese Personen, also die Studierenden, wirklich mitunter sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen, dass sie studieren dürfen?
Also, das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass es ganz normal ist, dass wenn man studieren geht, eben in den USA, dass man danach dann Schulden hat in Form von einem Einfamilienhaus. Also, das lebt man halt. Okay, bin ganz froh, dass ich in Österreich bin. Auf der anderen Seite auch das sich doch unterscheidende Studiensystem. Mhm. In den USA ist es meistens so, dass man noch am Bachelorstudium entweder am Master oder Doktoratstudium anfängt. War dann ganz spannend auf den Konferenzen so, ja, untereinander die ganzen PhD-Candidates heißen es drüben. Und dann, ja, bei uns sind die Leute halt so 26, 27 und dort sind sie halt dann 23. Es ist dann irgendwann einmal aufgefallen und dann habe ich das herausgefunden, okay, sie entscheiden sich quasi nach dem Bachelor, in welche Richtung, Forschung ist dann der PhD oder halt Richtung Industrie, dann wird es der Master. Das war, sage ich jetzt mal, so ein krasser Unterschied, was mir aufgefallen ist.
Ja, das ist ein krasser Unterschied.
Also muss man, glaube ich, einfach auch wissen, muss wie die wissen, Systeme wissen, sich ja. unterscheiden.
Gibt es noch besondere Aspekte aus deiner Lehre, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, also ich habe immer dieses Thema, wenn man sagt, Bioethanol für den Schnapsbrenner und Bierbrauen, macht sie lustig an. Es ist aber auch immer ganz cool, was man eigentlich dabei alles lernen kann. Weil, sage ich, wer hat sich schon mal darüber Gedanken gemacht, warum wird eigentlich der Uso trüb, wenn ich jetzt Wasser dazu leer?
Das habe ich noch nie gemacht, ja.
Ja, es ist eigentlich
muss ich jetzt einmal ausprobieren.
Bekannt dafür, wenn es ein Uso ist, dass der dann trüb wird, wenn man da Eiswürfel reintut oder Wasser dazu. Naja, es ist eigentlich ein ternäres System aus Alkohol, Wasser und ätherischem Öl. Wenn ich genug Alkohol habe, dann habe ich keine Mischungslücke, das heißt, das ist transparent, einphasig. Wenn ich die Konzentration an Alkohol reduziere, fällt mir das Öl aus und ich habe eine trübe Emulsion dann. Und das sind so Sachen, als Verfahrenstechniker lernt man das, macht man das und setzt sich ja damit auseinander. Man kann das Ganze natürlich auch berechnen, aber auf die Praxis angewandt, es sind so viele einfache Beispiele, was man eigentlich an dem Thema Alkohol oder Alkoholproduktion, sage ich jetzt mal, machen kann, auch jetzt prozesstechnisch. Oder ein cooles Beispiel ist auch immer, meisten oder einige wissen es vielleicht, also wenn man Ethanol mit Wasser mischt, wird es warm. Das nennen sie Mischungsenthalpie. Ja, ist natürlich als Verfahrenstechniker, wenn ich in den großtechnischen Bereich schaue, wieder ganz ein spannendes Thema. Ich sage, okay, ich habe meinen Alkohol, ich würde ihn jetzt verdünnen, weil ich ihn brauche zum Trinken oder für was auch immer. Ja, dann wird dabei wärmefrei. Das muss ich aber prozesstechnisch natürlich berücksichtigen. Diese Wärme muss ich abführen. Sonst kann es sein, dass irgendwas in meinem Prozess oder in meiner Anlage nicht mehr funktioniert oder im blödesten Fall halt in die Luft geht. Also, und das ist auch so ein Part, den was ich immer halt gedacht habe, den möchte ich den Studierenden mitteilen. Einfach angreifen, fühlen, überlegen, hey, habe ich das nicht eigentlich eh schon gelernt im Studium? Wie berechne ich das? Auf ganz banale Anwendungsbeispiele.
Das ist die Frage, ob das so banal sind, die Anwendungsbeispiele. Es geht eigentlich eher darum, dass du das universitäre Wissen in die Praxis hinausträgst und versuchst, Verbindungen herzustellen, hätte genau. ich gesagt. Was für einen Tipp würdest du anderen Personen mitgeben, die in der Lehre tätig sind?
Ja, da gibt es jetzt viele
Was hättest du dir selber für einen Tipp geben?
Sag nicht immer ja.
Sag nicht immer ja.
Ja. Also, jetzt, glaube ich, der wichtigste Part, das ist halt immer ganz schwierig. Gestern ist man Studierender, morgen ist man Vortragender. Dazwischen vergeht meistens eine Woche oder nix. Und dann erklärt da wer, für was du jetzt zuständig bist. Aber man kann auch einfach sagen, na, es ist zwar dein Dienstvorgesetzter, aber man muss nicht zu allem, was der Dienstvorgesetzte sagt, ja und Amen sagen. Natürlich gibt es auch Regeln, an die er sich halten müsste, muss, wie auch immer. Wir sind auf einer Universität, es ist relativ frei, das Haus ist riesig, es gibt alle Variationen und es gibt auch manche Situationen, wo man definitiv nicht Ja sagen muss. Mhm. Und es gibt auch Unterstützung auf der TU Graz in diese Richtung. Es gibt den Betriebsrat für wissenschaftliches Personal, es gibt die PhD-Union, also die Ansprechpartner sind da. Man muss nicht auf seinem Institut bleiben und da quasi alles machen, was einem angeschafft wird. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, weil es ist der erste Arbeitgeber nach der universitären Ausbildung. Und das ist das Erste, was man mitkriegt. Und zu diesem Zeitpunkt ist man vielleicht noch nicht so gefestigt und lässt sich viel mehr gefallen wie später. Aber das sollte man auch verhindern von Anfang an. Mhm. Und natürlich, was ich auch noch als Tipp mitgeben möchte, wenn man Lehre macht, ja, man soll zu seinen Fehlern und zu seinen Wissenslücken stehen. Es bringt nichts, wenn man da irgendwas behauptet oder sich drüber wurschtelt. Dann sagt man halt einfach, ich weiß nicht. Und die Tatsache ist ja, als PhD-Studierender und Vortragender ist man genauso Studierender wie die, die was vor einem sitzen. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, ist essentiell, dass man das immer im Hintergrund ist. Man ist Studierender. Man ist Angestellter, aber auch Studierender.
Und das beides. Ist in einer Doppelrolle dauernd.
Genau. Und diese Doppelrolle sollte man bewusst auch leben, natürlich. und dazu stehen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht der Professor, der was berufen worden ist und das absolut Wissen, sage ich jetzt mal, aus dem Ärmel schütteln muss. Ich bin Studierender, der was jetzt da eine Vortragstätigkeit übernimmt. Und dementsprechend kann es auch sein, dass ich mal was nicht weiß, nicht ausreichend vorbereitet bin und das kann man eins zu eins so transportieren.
Auch dich darf ich bitten, uns zum Abschluss noch folgenden Satz aus deiner Sicht zu beenden. Lehre ist für mich
eine Bereicherung.
Danke dir.
Bitte.
Danke für diese Zeit mit dir und für den Einblick in deine Lehre.
Immer gerne.
Lehren, Lernen, Lauschen.